Freut euch auf einen Familiensommer voller Spaß und Abenteuer in Deutschlands bestem Freizeitpark, im Phantasialand. Sichert euch jetzt eure August-Tickets zum Vorteilspreis ab 38 Euro und spart über 40%. Letzte Chance. Nur noch bis Montag buchbar auf phantasialand.de.
Und herzlich willkommen zur 121. Folge von Geistergeflüster,
dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt.
Ich bin Diandra.
Und ich Katharina.
Schön, dass ihr wieder dabei seid und dickes, fettes Sorry,
dass wir jetzt schon wieder... Hey, du musst dich nicht für deine Hochzeit entschuldigen.
Nein, aber dass wir schon wieder verschieben mussten, weil wir hatten das ja jetzt vor kurzem erst.
Ja,
aber ich habe es letzte Woche einfach nicht auch noch unter einen Hut bekommen. Und ja, also ich bin...
Auch nicht. Ich hatte auch viel zu tun.
Ja, sie war ja meine Trauzeugin. Und ja, ich bin ja an sich schon seit 5 Jahren verheiratet. Aber wir konnten halt damals wegen Corona nicht groß feiern. Und das wollten wir jetzt nachholen.
Ja, es war sehr warm, aber es war auch sehr schön.
Ja, das stimmt.
Und es gab eine Hüpfburg, eine Einhornhüpfburg.
Ja.
Die ich nicht
für die Kinder
benutzt habe, aber am Tag vorher, beim Aufbau.
Katharina hat sie auf ihre Funktionalität getestet.
Herz und Nieren habe ich das Einhorn getestet. War gut. Ich habe auch gemerkt, dass ich vielleicht nicht mehr gemacht bin für eine Hüpfburg, aber...
Ja, aber es war sehr schön. Jetzt sind wir wieder da.
Alles wieder zum Normalen.
Genau. Auch wieder auf die letzte Minute quasi, weil es ist ja schon Donnerstag.
Ihr kriegt gleich die Folge auf die Ohren.
Ja.
So in 2 Stunden.
Wahrscheinlich, ja. Und ja, ich glaube aber viel mehr gibt es jetzt gar nicht im Vorfeld noch zu sagen.
Also mir würde jetzt auch nichts einfallen.
Ja. Dann sag uns doch, wo wir heute sind.
Ja, wir sind in einem Land, wo wir vorher noch nie waren. Im fernen Asien, und zwar in Kambodscha.
Mhm.
Ja.
Das war's.
Also, ich war auch noch nie in Kambodscha, geschweige denn in Asien. Deswegen habe ich absolut keinerlei Vorwissen aus diesem Land. Und Kambodscha hat aber offenbar auch ein paar Geister, wie wir herausgefunden haben.
Ja, doch.
Du fängst heute an.
Ich fange heute an.
Dann mal los.
Und bevor ich anfange, ich möchte mich für etwaige Aussprachefehler entschuldigen.
Das mache ich jetzt auch schon mal obligatorisch, ne?
Aber wir bemühen uns sehr.
Ja.
Das Tuor Sleng Genozidmuseum ist die Gedenkstätte des Sicherheitsbüros 21, kurz S21, des demokratischen Kampuchea, auch bekannt als das Regime der Roten Khmer. Und befindet sich in der damals verlassenen Stadt Phnom Penh, deren Bürger am 17. April 1975 evakuiert wurden. S21 diente als zentraler Knotenpunkt eines ausgedehnten Gefängnissystems im ganzen Land und wurde während der gesamten Zeit als geheime Einrichtung für die Inhaftierung, Verhöre, Folter und Vernichtung von Personen genutzt, die als politische Feinde des Regimes galten. Aufgrund einer Politik der Schuldzuweisung wurden zeitweise ganze Familien in dem Zentrum inhaftiert. In den Jahren 1975 und 1979 wurden nur sehr wenige Häftlinge aus dem Gefängnis entlassen. Nur 12 ehemalige Insassen überlebten die Öffnung von S21, als Phnom Penh befreit wurde. 4 von ihnen waren Kinder. In und für S21 arbeiteten etwa 1720 Akteure der Roten Khmer. Mehrere hundert von ihnen waren allgemeine Arbeiter, darunter Menschen, die Lebensmittel für das Gefängnis anbauten. Der Rest bildete die interne Belegschaft, einschließlich der Verwaltung, des Wachpersonals und der Vernehmungsbeamten. Das Gefängnis war früher die Prea Ponya Ya High School, die später in Tuor Swai Prey umbenannt wurde. Hinter dem Zaun der Schule befanden sich 2 Holzgebäude mit Strohdächern, von denen eines die Tuor Sleng Grundschule gewesen war. Zusammen bildeten diese Gebäude das S21-Gefängnis. Das kombinierte Gelände wurde von den Roten Khmer nach der Eroberung von Phnom Penh als Sicherheitszentrum für die systematischen Verhöre von Häftlingen genutzt. Die Klassenzimmer wurden zu Gefängniszellen und Folterkammern umfunktioniert. Der gesamte Campus war mit elektrischem Stacheldraht umgeben. Stacheldrahtgeflechte an den Außengängen der einzelnen Gebäudeteile sollten verzweifelte Gefangene davon abhalten, Selbstmord zu begehen. Im Erdgeschoss von Gebäude A war ein Klassenzimmer in zwei Räume unterteilt, um die hochrangigen Roten Khmer, die als Verräter beschuldigt wurden, zu inhaftieren. In den Gebäuden B, C und D waren die Klassenräume im Erdgeschoss in kleine Zellen von jeweils 0,8 x 2 Metern Größe unterteilt, die aus Ziegeln und im ersten Stock aus Holz bestanden. Die kleinen Zellen waren für einzelne Häftlinge gedacht. Im zweiten Stock befanden sich noch größere Räume, in denen bis zu 40 oder 50 Häftlinge untergebracht waren. Ein Raum diente als Büro des S21-Leiters Doch, ein weiterer als Büro für die Dokumentation und die allgemeine Verwaltung. Die benachbarten Häuser wurden für Verhöre und Folterungen genutzt. Zwischen 1975 und 1979 wurden 15.000 bis 20.000 Menschen aus allen Teilen Kambodschas inhaftiert, darunter auch Mitglieder der Roten Khmer, die als Verräter galten. Nach ihrer Ankunft in S21 wurden die Häftlinge fotografiert und von den Wärtern gezwungen, Informationen über sich und ihre Netzwerke preiszugeben. Sie mussten detaillierte Biografien abgeben, beginnend mit ihrer Kindheit und endend mit dem Datum ihrer Verhaftung. Die Häftlinge wurden gezwungen, sich zu entkleiden. All ihre persönlichen Gegenstände wurden beschlagnahmt. Anschließend wurden sie in ihre Zellen gebracht. Diejenigen, die in kleinen Zellen untergebracht waren, wurden an den Boden gekettet. In den großen Räumen ohne Wände wurden die Häftlinge mit einer Reihe von Eisenstangen aneinander gefesselt. Die Häftlinge schliefen mit dem Kopf in entgegengesetzte Richtung, um eine Kommunikation zu verhindern. Gespräche zwischen den Häftlingen waren verboten. Die Häftlinge schliefen auf dem nackten Boden, ohne Matten, Moskitonetze oder Decken. Alle Häftlinge mussten sich an strenge Regeln halten. Andernfalls wurden sie mit Auspeitschungen oder Elektroschocks bestraft. Und die Opfer durften vor Schmerzen nicht schreien. Jede Handlung der Gefangenen, selbst das Aufstehen, Umdrehen oder Erleichtern, bedurfte der Erlaubnis der Roten Khmer-Wachen. Die überfüllten Zellen und schlechten hygienischen Bedingungen des Gefängnisses führten zu Läusebefall und schweren Krankheiten. Jeden Tag um 4.30 Uhr mussten sich die Gefangenen zur Inspektion ausziehen. Die Wärter kontrollierten, ob die Fesseln locker waren oder ob die Gefangenen Gegenstände versteckt hatten, mit denen sie sich das Leben nehmen konnten. Im Laufe der Jahre gelang es mehreren Gefangenen, sich umzubringen, sodass die Wärter die Fesseln und Zellen jeden Tag sehr sorgfältig kontrollierten. Die meisten Gefangenen von S21 wurden beschuldigt, die Partei oder die Revolution verraten zu haben oder für verräterische Kader zu arbeiten, die bereits verhaftet worden waren. Im Laufe der Zeit wurden die Führer der Roten Khmer ihren eigenen Kadern und Soldaten gegenüber immer misstrauischer. Einige der Mitarbeiter von S21 wurden ebenfalls zu Gefangenen. Sie gestanden, bei der Vorbereitung von Dokumenten nachlässig gewesen zu sein, Maschinen und andere Geräte zu beschädigen oder Gefangene bei Verhören unerlaubt zu Tode zu prügeln. Die Vernehmungsbeamten in Tuol Sleng zwangen die Häftlinge, die ihnen zur Last gelegten Anschuldigungen zu gestehen. Oft wussten die Gefangenen nicht, warum sie verhaftet worden waren, doch wurden sie durch Folter gezwungen, ihre Verbrechen zu gestehen. Zu den angewandten Foltermethoden gehörten Elektroschocks, das Untertauchen in Wasserbottichen und das Aufhängen an Galgen mit auf Rücken gefesselten Händen, bis die Bewusstlosigkeit eintrat. Nachdem die Gefangenen gestanden hatten, wurden sie für die Hinrichtung markiert. Diejenigen, die die Folter überlebten, wurden zunächst in der Nähe und später auf dem Tötungsfeld von Chiang A, etwas außerhalb der Stadt, getötet. Oft mussten die Gefangenen ihre eigenen Gräber oder die Gräber anderer Gefangenen ausheben, bevor sie selbst mit rudimentären Waffen getötet wurden. Als die Roten Khmer fielen und die Befreiungstruppen in die Stadt eindrangen, fand man auf dem Gelände von S21 12 Menschen, die ihrer Hinrichtung entgangen waren, darunter 4 Kinder. Nur 4 dieser Überlebenden sind im Jahr 2016 noch am Leben. Herr Chang Mei, Herr Bo Meng und Herr Nong Champan sowie sein Bruder Herr Nong Shanli, die damals noch Kinder waren. Es wird angenommen, dass 2 weitere Kinder noch am Leben sind, aber ihre Namen sind nicht bekannt, da sie nach dem Zusammenbruch der Roten Khmer in ein Waisenhaus gebracht wurden. Der auch unter dem Namen Dach bekannte Kang Wapiu, der ehemalige Leiter der S21, wurde 2010 vom Roten Khmer-Tribunal wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen angeklagt, vor Gericht gestellt und zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Tuol Sleng Genozidmuseum in Phnom Penh ist nicht nur ein Ort der historischen Erinnerung, sondern auch ein Schauplatz zahlreicher Berichte über paranormale Erscheinungen. Viele Besucher und Einheimische glauben, dass die Seelen der tausenden Opfer, die hier während der Schreckensherrschaft der Roten Khmer gefoltert und ermordet wurden, keine Ruhe gefunden haben. Diese Überzeugung ist tief in der kambodschanischen Kultur verwurzelt, in der der Glaube an Geister und spirituelle Präsenz eine bedeutende Rolle spielt. Besucher berichten häufig von einem intensiven Gefühl der Beklommenheit, sobald sie das Gelände betreten. Besonders in den ehemaligen Zellen und Folterräumen verspüren viele das Gefühl, beobachtet oder verfolgt zu werden, als ob unsichtbare Augen jede Bewegung verfolgen würden. In einigen Fällen wurde von plötzlichen Kälteschüben berichtet, obwohl draußen tropische Hitze herrschte. Solche Temperaturabfälle gelten in vielen Kulturen als klassisches Zeichen für eine übernatürliche Präsenz. Auch technische Störungen scheinen an diesem Ort keine Seltenheit zu sein. Es gibt Berichte von Kameras und Handys, die in bestimmten Räumen plötzlich ausfielen oder sich merkwürdig verhielten. Manche Besucher entdeckten auf ihren Fotos mysteriöse Schattenfiguren oder Orbs, die mit bloßem Auge nicht zu sehen waren. Diese Erscheinungen werden oft als Manifestationen von Geisterenergien interpretiert. Noch eindringlicher sind die Erzählungen über akustische Phänomene. In den stillen Gängen des Museums wollen einige Menschen leises Flüstern, Weinen oder gar Schreie gehört haben, obwohl sich niemand in der Nähe befand. Auch Wachleute, die nachts das Gelände sichern, berichten gelegentlich von unerklärlichen Geräuschen oder Schritten, die aus dem Nichts zu kommen scheinen. Viele Einheimische meiden das Museum nach Einbruch der Dunkelheit. In ihrer Vorstellung sind die Geister der Opfer noch immer an diesen Ort gebunden, gefangen zwischen den Welten. Um diesen Seelen Frieden zu bringen, werden gelegentlich spirituelle Rituale durchgeführt. Mönche oder Angehörige entzünden Räucherstäbchen, sprechen Gebete oder legen Opfergaben nieder, in der Hoffnung, die Energie des Ortes zu reinigen und die Geister zu besänftigen. Ob man an das Übernatürliche glaubt oder nicht, Tuas Sleng ist zweifellos ein Ort, der eine tiefgreifende emotionale Wirkung auf seine Besucher ausübt. Die Geschichte, die hier in den Mauern eingeschrieben ist, scheint eine Schwere zu hinterlassen, die sich nicht allein mit rationalen Mitteln erklären lässt. Es ist ein Ort, an dem Vergangenheit und Gegenwart auf unheimliche Weise miteinander verschmelzen. Es erinnert daran, wie zerbrechlich Freiheit und Menschlichkeit sein können und wie wichtig es ist, Geschichte nicht zu vergessen.
Freut euch auf einen Familiensommer voller Spaß und Abenteuer in Deutschlands bestem Freizeitpark, im Phantasialand. Sichert euch jetzt eure August-Tickets zum Vorteilspreis ab 38 Euro und spart über 40%. Letzte Chance. Nur noch bis Montag buchbar auf phantasialand.de.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Ein Ausflug auch ein bisschen in die Politik von Kambodscha, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Das streife ich auch gleich in meiner Geschichte.
Ja, ich denke, das ist einfach bei vielen Orten dort.
Ja, das so. War halt eine wichtige Zeit, ne? Damals ja. In den 70ern für die. Und ich denke, da werden viele Geschichten noch aus dieser Zeit kommen oder die darauf basieren.
Ja.
Auf diesem Sturz, diese Bewegung.
Ja. Ich habe auch, also meine Hauptquelle ist auch tatsächlich die Seite vom Museum selber. Da habe ich jetzt, gut, bis auf die paranormalen Teile, alles quasi von deren Seite.
Mhm.
Da gab es natürlich auch noch teilweise viel mehr. Und was ich sehr eindrücklich finde, die haben von allen, die dort waren, Fotos dort ausgestellt. Also im ganzen Museum von allen Inhaftierten.
Krass.
Weil die wurden ja so dokumentiert, so richtig krass, haben die halt alles ausgestellt. Und ich stelle mir das wirklich sehr, ja, beklemmend vor. Ne? Also auch wenn man sich vorstellt, wie klein diese Zellen waren, diese Einzelzellen, also 80 Zentimeter breit und 2 Meter lang.
Das ist, ich glaube, so ist 80 Zentimeter.
Und dann wurdest du noch auf dem Boden festgekettet.
Alter. Ne?
Und hat's halt nur Mauern um dich rum. Also.
Wie schrecklich.
Ja.
Schrecklich, schrecklich.
Du durftest nicht schreien, du durftest nicht reden, du durftest halt eigentlich gar nichts.
Nee.
Ne?
Also, aber dich umbringen durftest du halt auch nicht, weißt du?
Nee.
So.
Vor allem, wo ich mir denke, ja, aber ihr tötet die doch sowieso. Ne?
Ja. Irgendwie macht das gar keinen Sinn, ne? Also.
Ja. Also, das Museum ist auch täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet, wenn man sich das mal angucken möchte. Als kambodschanischer Staatsbürger zahlt man auch gar nichts an Eintritt.
Oh.
Und für Ausländer sind es ungefähr so $5.
Ach, das geht.
Ja.
Das ist ja wirklich nichts.
Ja, also umgerechnet wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich habe es jetzt nicht umgerechnet, weil $5 sind jetzt, keine Ahnung, 4 Euro oder so.
4,80 Euro.
Irgendwo zwischen 3 und 4 Euro. Aber finde ich auch gut, dass die halt den kambodschanischen Staatsbürgern auch ermöglichen, sich das kostenlos anzugucken, ne, um sich mit der Geschichte dann auseinanderzusetzen.
Auf jeden Fall. Das ist auch gut. Ich denke, das ist auch einfach wichtig, ne?
Ja.
Also, es ist einfach Landesgeschichte, wenn man da lebt. Ne?
Ja, viel mehr habe ich jetzt aber für den Aftertalk auch nicht und freue mich jetzt auch sehr auf deine Geschichte.
Ich mich auch. Ich muss aber noch was schreiben. Ah. Kampong Chenang ist eine Provinz im Zentrum Kambodschas und bekannt für ihre malerischen Landschaften, alten Tempel und traditionellen Töpferwaren. Inmitten dieser Schönheit liegt ein schauriges Wahrzeichen, das bei den Locals als Geisterhaus bekannt ist. Auf dicken, runden Holzsäulen thronend hat dieses verlassene Gebäude den Ruf, einer der spukhaftesten Orte Kambodschas zu sein, um den sich viele Geheimnisse und Folklore ranken. Das Geisterhaus wurde Anfang der 1970er Jahre gebaut, in einer Zeit des politischen Umbruchs in Kambodscha. Ursprünglich war es als luxuriöse Villa für eine wohlhabende kambodschanische Familie gedacht, die ihr Vermögen in der boomenden Bau- und Handelsbranche gemacht hatte. Das Design des Hauses war großartig, mit mehreren Stockwerken, geräumigen Zimmern und aufwendigen Dekorationen. Seine strategische Lage mit Blick auf den malerischen Fluss Tonle Sap sollte der Familie sowohl Komfort als auch Prestige bieten. Einer lokalen Legende zufolge konnte die Familie, die das Haus gebaut hatte, seine Pracht jedoch nie genießen. Kurz nach der Fertigstellung der Villa kam es zu einer Tragödie. Die Roten Khmer unter der Führung von Pol Pot begannen 1975 ihre Schreckensherrschaft und stürzten das Land ins Chaos. Die wohlhabende Familie wurde, wie viele andere auch, zur Zielscheibe des Regimes. Sie wurden gewaltsam aus ihrem Haus vertrieben und ihr Schicksal ist bis heute unbekannt, obwohl weithin angenommen wird, dass sie bei den brutalen Säuberungen des Regimes ums Leben kamen. Das Haus wurde verlassen und dem Verfall inmitten des Schreckens der Roten Khmer überlassen. Im Laufe der Jahre wurde es zu einem Zufluchtsort für Flüchtlinge und zu einem Versteck für diejenigen, die der Brutalität des Regimes entkommen wollten. Viele, die in seinen Wänden Zuflucht suchten, sollen spurlos verschwunden sein, was dem Haus einen unheimlichen Ruf einbrachte. Nach dem Sturz der Roten Khmer im Jahr 1979 blieb das Geisterhaus verlassen. Es wurden Versuche unternommen, das Gebäude zu renovieren und einer neuen Nutzung zuzuführen, aber diese Bemühungen wurden durch unerklärliche Unfälle und ein allgegenwärtiges Gefühl der Unruhe vereitelt. Die Arbeiter berichteten, dass sie schattenhafte Gestalten sahen, körperlose Stimmen hörten und einen plötzlichen Temperaturabfall spürten. Schließlich wurden die Renovierungsarbeiten eingestellt und das Haus wurde den Elementen überlassen. In den folgenden Jahrzehnten wurde das Geisterhaus zu einem Brennpunkt für lokale Geistergeschichten und urbane Legenden. Es hieß, dass die Geister derjenigen, die während der Ära der Roten Khmer umgekommen waren, in dem Haus spuken und nach Gerechtigkeit und Frieden suchen. Die unheimliche Atmosphäre und die tragische Geschichte des Hauses machten es zu einem beliebten Ort für Gruselfans und Liebhaber des Paranormalen. Der Ruf des Geisterhauses als Spukort beruht nicht nur auf der lokalen Überlieferung. Im Laufe der Jahre gab es zahlreiche Berichte über paranormale Aktivitäten, die von unheimlichen Sichtungen bis hin zu beunruhigenden Erfahrungen reichen. Zu den häufigsten Berichten gehören Sichtungen von Geistergestalten. Besucher haben beschrieben, dass sie Erscheinungen von Männern, Frauen und Kindern in altmodischer Kleidung gesehen haben. Diese Gestalten werden oft gesehen, wie sie durch die Flure wandern oder an den Fenstern stehen und mit einem verzweifelten Blick hinausschauen. Einige haben sogar behauptet, ganze Geisterfamilien zu sehen, die anscheinend ihre letzten Momente vor der Verschleppung durch die Roten Khmer noch einmal durchleben. Ein besonders haarsträubender Bericht stammt von einer Gruppe paranormaler Forscher, die das Haus in den frühen 2000er Jahren besuchten. Sie berichteten, dass sie die gespenstische Gestalt einer Frau in traditioneller kambodschanischer Kleidung sahen, die ein Kind in ihren Armen hielt. Die Gestalt schien zu weinen und als sich die Ermittler näherten, verschwand sie langsam wieder. Aber nicht nur Sichtungen wurden in dem Haus vermerkt. Körperlose Stimmen und unerklärliche Geräusche sind eine weitere häufige Erscheinung im Anwesen. Besucher haben berichtet, dass sie geflüsterte Gespräche, Kinderlachen und markerschütternde Schreie gehört haben, die durch die leeren Hallen echoten. Einige haben sogar die schwachen Klänge traditioneller kambodschanischer Musik gehört, als ob irgendwo weit weg und doch ganz nah eine Feier stattfände. In einem besonders beunruhigenden Fall berichtete ein lokaler Journalist, der die Nacht in dem Haus verbrachte, dass er Schritte hörte, die ihm auf Schritt und Tritt folgten. Trotz seiner gründlichen Suche fand er niemanden im Haus. Die Schritte hielten die ganze Nacht über an und wurden immer lauter und eindringlicher, bis sie im Morgengrauen plötzlich aufhörten. Es wurde auch von physischen Interaktionen mit unsichtbaren Wesenheiten berichtet. Die Besucher haben beschrieben, dass sie plötzlich kalte Stellen spüren, von unsichtbaren Händen berührt oder geschubst werden und ein überwältigendes Gefühl der Angst verspüren. Einige sagten sogar, dass sie von unsichtbaren Kräften gekratzt oder gekniffen wurden. Ein bemerkenswerter Fall betrifft einen örtlichen Reiseleiter, der eine Gruppe durch das Haus führte. Während er die Geschichte des Hauses erzählte, spürte er einen stechenden Schmerz auf seinem Rücken. Als er nachsah, entdeckte er 3 tiefe Kratzer, die vorher nicht da gewesen waren. Der Vorfall erschütterte ihn so sehr, dass er sich weigerte, das Haus noch einmal zu betreten. Paranormale Ermittler haben auch zahlreiche Fälle von EVPs im Geisterhaus von Kampong Chenin aufgezeichnet. Diese Aufnahmen enthalten oft unverständliches Geflüster, Hilferufe und unheimliche Botschaften. Eine EVP zeichnete die Stimme eines jungen Mädchens auf, das sagte »Hilf mir«, gefolgt von einer Männerstimme, die sagte »Sie kommen«. Mehrere Fotos und Videos, die in der Villa aufgenommen wurden, sollen angeblich paranormale Aktivitäten zeigen. Dazu gehören Bilder von schattenhaften Gestalten, seltsame Lichtkugeln und unerklärlichem Nebel. Einige der überzeugendsten Beweise stammen aus einem Video, das von einer Gruppe von Touristen aufgenommen wurde. Die Aufnahmen zeigen eine durchscheinende Gestalt, die durch einen Raum geht und in einer Wand verschwindet. Fakt ist, die örtliche Community und Locals haben keinen Mangel an Geschichten über dieses spezielle Haus. Viele Einwohner von Kampong Chenin glauben, dass die Geister der Vergangenheit in dem Haus verweilen, da sie aufgrund des gewaltsamen und tragischen Todes der Verstorbenen nicht weiterziehen können. Ein älterer Einwohner erzählte von einem schaurigen Erlebnis in seiner Jugend. Er und seine Freunde beschlossen eines Abends, das Haus zu erkunden. Als sie durch die dunklen, leeren Räume gingen, hörten sie das Geräusch von spielenden Kindern. Als sie den Geräuschen folgten, stießen sie tatsächlich auf eine Gruppe von Kindern, die aber genauso schnell verschwanden, wie sie aufgetaucht waren. Der Mann glaubt, dass es sich um die Geister von Kindern handelt, die während der Zeit der Roten Khmer in dem Haus Zuflucht gefunden hatten. Ein anderer Einheimischer, ein ehemaliger Soldat, erzählte, dass er in den späten 80er Jahren während einer Patrouille in der Nähe des Hauses eine Geistergestalt gesehen habe. Er beschrieb, dass er einen Mann in Militäruniform sah, der ihm salutierte, bevor er sich in Luft auflöste. Der Soldat glaubt, dass es sich bei dem Geist um einen Kameraden handelte, der während des Konflikts gefallen war. Trotz seines Spukrufs zieht das Geisterhaus in Kampong Chenin weiterhin Besucher an. Paranormale Enthusiasten, Historiker und neugierige Touristen werden gleichermaßen von dem Haus angezogen, um seine unheimliche Atmosphäre zu erleben und seine Geheimnisse zu lüften. Örtliche Reiseführer nehmen das Geisterhaus oft mit in ihr Programm auf und erzählen von seiner tragischen Historie und den zahlreichen Geistergeschichten, die sich um das Haus ranken. Einige Mutige verbringen sogar die Nacht im Haus, in der Hoffnung, Beweise für das Übernatürliche einzufangen. Während viele nur mit einer gruseligen Geschichte abreisen, berichten andere von tiefgreifenden und unerklärlichen Erlebnissen. Es wurden Anstrengungen unternommen, um die paranormalen Aktivitäten im Haus zu dokumentieren. Mehrere Dokumentarfilme und Fernsehsendungen haben sich mit dem Geisterhaus befasst und seinen Status als einer der meistgeheimgesuchtesten Orte Kambodschas weiter gefestigt. Forscher, die sich mit paranormalen Phänomenen befassen, setzen ihre Untersuchungen fort in der Hoffnung, Licht in die mysteriösen Phänomene zu bringen, die in den Wänden des Hauses auftreten. Das Geisterhaus in Kampong Chenang ist eine düstere Erinnerung an die turbulente Vergangenheit Kambodschas. Die verlassenen Säle und die unheimliche Atmosphäre des Hauses erinnern an die Menschen, die während der Zeit der Roten Khmer ihr Leben verloren haben. Der Ruf der Stadt als Geisterstadt mag zwar durch die lokalen Folklore und urbanen Legenden genährt werden, doch die zahlreichen Berichte über paranormale Aktivitäten sind nicht von der Hand zu weisen. Für diejenigen, die an das Übernatürliche glauben, ist das Geisterhaus ein Ort, an dem der Schleier zwischen den Lebenden und den Toten dünn ist. Es ist ein Platz, an dem die Vergangenheit noch immer in der Gegenwart nachhallt und an dem die Geister derer, die gelitten haben, Trost und Gerechtigkeit suchen. Ganz gleich, ob man das Geisterhaus aus Neugier, Respekt vor der Geschichte oder aus dem Wunsch heraus besucht, dem Paranormalen zu begegnen, es bleibt ein gespenstischer und fesselnder Ort.
Dankeschön, auch für deine Geschichte, die war auch sehr spannend.
Dankeschön, auch schwer einfach mit den Wörtern, aber es gab nicht ganz so viele schwierige Wörter wie bei dir.
Ja, das stimmt.
Ja, also mein Geisterhaus hier hat mich auch direkt fasziniert, muss ich sagen. Ich weiß ja nicht, wie es dir ging. Ich hatte keine Ahnung, was die Roten Khmer waren, nee, als ich gelesen habe.
Ich ehrlich gesagt auch nicht.
Und deswegen habe ich natürlich ein bisschen gegoogelt, weil du es nicht getan hast. Nein, Quatsch. Ich wusste ja nicht, ob die bei dir vorkommen. Ich habe es mir gedacht, weil du von dem Genozidmuseum mir berichtet hast, aber wissen wusste ich es nicht. Deswegen, für alle die, die auch nicht wissen, was die Roten Khmer waren in Kambodscha, das war eine kommunistische Guerilla-Bewegung, die von 1975 bis 1979 an der Macht war, deren offizieller Name hieß Demokratisches Kampuchea.
Ja, das hatte ich erwähnt.
Ja, ich habe es jetzt nochmal erwähnt. So. Nein, alles gut. Und die Ideologie war von extrem radikaler Natur, und zwar extrem radikaler Kommunismus. Und zwar mit dem Ziel, eine komplett agrarische, klassenlose Gesellschaft zu schaffen. Sie wollten alle westlichen Einflüsse, Städte und moderne Lebensweisen eliminieren. Hm. Also radikal bis ins Mark, würde ich jetzt mal sagen. Ja,
krass.
Ja, und die haben halt entsprechende Säuberungen betrieben von Leuten, die offenbar zu westlich waren.
Ja.
Ne? Und ja, es ist tatsächlich auch ganz interessant, weil ich auf anderen Seiten noch eine andere Legende zu diesem Haus gefunden habe. Und dieser Legende nach ist das Haus erst in den 1990er Jahren erbaut worden.
Okay.
Also 20 Jahre später. Und zwar von einem wohlhabenden kambodschanischen Paar, ohne Kinder allerdings. Und da heißt es, dass das Paar beide eines Nachts davon träumten, dass ein Geist ihnen anbot, das Haus für 3 Goldbarren zu kaufen. Und am nächsten Morgen fanden sie tatsächlich 3 Goldbarren vor. Allerdings haben sie die Goldbarren behalten und das Haus nicht verlassen. Und dann, also somit haben sie quasi dieses Geisterangebot angenommen, aber haben sich nicht an ihren Teil dieser Abmachung gehalten, weswegen die sich am nächsten Morgen quasi auf weiter Flur fanden. Also sie sind auf einem weiten Feld aufgewacht mit ihrer Habe, aber ohne Haus. Also wie die da hingekommen sein sollen, keine Ahnung, aber seitdem ist dieses Haus angeblich verlassen. Welche Legende jetzt wirklich valider ist, ich weiß es nicht. Tatsächlich empfand ich jetzt die geschichtlichen Fakten für meine Variante, die ich ja dann auch gewählt habe, ein bisschen besser dokumentiert. Also man findet zu dem Haus halt nicht wirklich was. Das ist ziemlich schwierig, geschweige denn, wo es steht. Ich habe wirklich versucht, es in Google Maps zu finden, weil ich mir jetzt auch unsicher war, wie es denn wirklich aussieht. Es gibt so viele Fotos irgendwie von dem Haus und irgendwie sieht es immer anders aus.
Okay,
und deswegen war ich mir unsicher, wie es denn jetzt wirklich aussieht. Ja. Was wohl tatsächlich war es, ist das erste Foto, was ich gesehen habe, ein großes, schönes Holzhaus, was auf eben runden Säulen steht. Also es ist quasi elevated, erhaben, und die Haupttreppe, die führt dann eben auch so von 2 Seiten hoch und dann in so einem Mittelgang nach oben auf die Veranda, und also es sieht wirklich sehr kunstvoll aus und ich finde, es sieht halt auch überhaupt nicht verfallen aus von außen, also eher gut gepflegt, weil auch dieses Foto, was man da so kennt, also was da am meisten kursiert im Internet, hat halt so Gärten davor.
Schön.
Und ein paar Autos stehen da, also man kann da halt parken, ne? Deswegen, ich gehe davon aus, das ist das Haus. Ich habe versucht, um herauszufinden, ob es wirklich dieses Haus ist, es auf dieser Straße zu finden. Das heißt aber nur, es steht auf der National Road 5 zwischen Kampong Chenang und Phnom Penh. Ja. Irgendwo dazwischen.
Und das ist aber
das ist eine Fahrt von fast 2 Stunden.
Ja.
Also irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt lasse ich es mal mit dem Männchen. Ne? Es wird schon so aussehen und es steht schon da irgendwo auf dieser Straße.
Wahrscheinlich, ja.
Ein kleiner Schrein ist davor gebaut worden, weil das wirklich auch ein Ort ist, wo die Einheimischen Respekt zollen, Opfergaben bringen, Geld, Früchte, Fleisch, in diesem kleinen Schrein, um die Geister eben zu befrieden.
Mhm.
Und es ist interessant, es wird gesagt, dass es in dem Haus immer staubfrei ist und auch die Möbel, also das ganze Interieur sehr gepflegt wirkt und von außen immer weiter verfällt.
Ja.
Inwieweit da jetzt sich irgendeiner berufen fühlt und halt regelmäßig staubwischen geht, die Möbel ölt, who knows, ne? Aber eine kleine interessante, ein kleiner interessanter Fun Fact vielleicht.
Hätte ich auch gerne.
Ich auch. Ich hätte auch gerne einen kleinen berufenen Geist, der sich für mich hier ja, erbietet und meinen Staub wegwischt und auch meinen Boden wischt vielleicht. Was soll's. Die Legende von dem Haus, die wurde tatsächlich auch 2005 in einem kambodschanischen Horrorfilm verfilmt. Das Plakat sieht
horrormäßig aus.
Um es so zu sagen, es sieht horrormäßig aus. The Haunted House heißt der Film, also auch ganz kreativ.
Mhm.
Und ich nehme einfach an, sie hatten hier nicht so ein ganz hohes Budget.
Meinst du?
Man kann diesen Film auch nirgendwo hier im deutschen Raum streamen oder generell im internationalen Raum streamen. Also hauptsächlich, wenn, auf asiatischen Plattformen.
Ja.
Und ansonsten, wenn du diesen Film unbedingt sehen willst, musst du dir wohl eine DVD kaufen.
Was?
Ja. Ich glaube auch nicht, dass sie den jemals auf Blu-ray produziert haben. ja. Was gibt es sonst zu berichten? Ach so, man kann umsonst da reingehen. Also es ist ein ganz offenes Gebäude, es ist kein Museum, kein offizielles, aber du kannst halt einfach das Gebäude betreten. Es ist offen, meistens bis am Abend irgendwann. Also irgendwer wird ja da eine Art Hausmeister spielen, denn abends scheint es abgeschlossen zu werden.
Ah ja. Okay.
Vielleicht ist dieser Hausmeister eben auch der sagenumwobene Phantomwischer und Staubwedler. Ja, und was ich noch gefunden habe, ist ein YouTube-Video. Also es ist nicht wirklich ein Video, es ist halt ein aufgenommener Podcast, der dann eben die ganze Zeit nur das Foto von dem Geisterhaus zeigt. The Night Shift Podcast hat die Geschichte des Hauses eben auch erzählt. Ist ein englischer Podcast. Und wer sich das aber mal anhören will, wir packen den Link auf jeden Fall mit in unsere Shownotes. Und dann werdet ihr das sicherlich auch ganz schnell finden. Auch wenn ihr nicht den Link klickt, das ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so viel. The Night Shift Podcast heißen die. Und es wird halt Englisch geredet. Das müsste man dann sich 48 Minuten auf Englisch anhören.
Ja.
Genau.
Okay.
Ansonsten habe ich auch nicht mehr wirklich viel.
Okay.
Also nichts. Um so zu sagen.
Gut. Dann gehen wir zum Abschluss der Folge, würde ich sagen.
Freut euch auf einen Familiensommer voller Spaß und Abenteuer in Deutschlands bestem Freizeitpark im Phantasialand. Sichert euch jetzt eure August-Tickets zum Vorteilspreis ab 38 Euro und spart über 40%. Letzte Chance. Nur noch bis Montag buchbar auf phantasialand.de.
Noch was Schönes zum Schluss.
Und ich fange heute mit meiner Empfehlung an und ich möchte euch eine Serie auf Netflix empfehlen, die ich gestern angefangen habe.
Oh, sehr du willst sie jetzt schon empfehlen?
Ja, weil ich die bisher sehr gut finde und witzig.
Okay.
Und zwar heißt die Chaos oder Chaos mit K geschrieben, also K-A-O-S.
Mhm.
Und da geht es um ja, die griechische Mythologie und die Götter und sowas, aber in einem teils modernen Setting.
Okay.
Also es gibt zwar den Olymp und alles, ne, wo auch der Zeus wohnt mit Hera und sowas, aber der hat da zum Beispiel auch einen Fernseher und ein Telefon und sowas, ne? Und
okay.
So seine ganzen Kinder und die anderen Götter leben teilweise halt aber ganz normal auf der Erde. Und Prometheus möchte halt eigentlich den Zeus stürzen. mit so einem Plan.
Ist das nicht immer Hades Aufgabe?
Ja, aber Hades kam bisher jetzt auch einmal vor.
Aha.
Aber der wirkte jetzt nicht so, als wäre der Teil dieses Stürzungsplans. Zeus wird von Jeffrey Goldblum, der heißt so, ne? Ja, der Schauspieler. Ne?
Oder? Der hat, oh shit.
Da heißt doch Jeffrey Goldblum, oder?
Nee, nicht Jeffrey.
Nee?
Goldblum, ja.
Joffrey? Nee. Aber von Goldblum, so.
Moment. Internet regelt, rede mal weiter.
Ja, auf jeden Fall wird der von dem Goldblum gespielt. Ich habe auch ein paar andere Schauspieler irgendwo schon mal gesehen.
Doch, Jeff, ohne Ray.
Okay, Jeff Goldblum. Und ja, es ist auf jeden Fall, ja, es gibt witzige Elemente. Ich finde diese Aufarbeitung in diesem modernen Setting ganz cool. Und ja, will da jetzt auch gar nicht sonst viel drüber reden. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt neu auf Netflix ist oder schon länger da rumspürt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie mir gestern halt
noch nichts gehört.
Untergekommen. Ich dachte, ach, guck sie dir das mal an. Ja, und ich bin ganz angetan bisher.
Cool. Gefällt mir. Also ich mag den Jeff Goldblum auch extrem.
Und er spielt das auch ganz gut, so als Zeus.
Also eine meiner Lieblingsrollen definitiv Jurassic Park.
Ja.
I love him.
Ja.
Aber
auch die Hera in der Serie gefällt mir auch sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt böse Gerüchte in die Welt setze, weil ich wieder mit meinem Halbwissen glänzen will. Aber ich meine, Hera und Zeus sind Geschwister.
Ja, ja. Also das wird
also
da auch...
Also die haben da auch, also hier Inzucht.
Ja, also da wird zwischendurch halt eingeblendet, ne, so das ist jetzt Zeus und das ist der King of the Gods. Ne? Und dann bei Hera kam dann, ne, Queen of the Gods. And Zeus Sister.
Zeus. Ach, Zeus. Das find ich furchtbar, ne?
Ja.
Zeus, Hercules.
Ja, ja,
Hercules. Hades.
Ja.
Ja, das ist... Die englischen Aussprachen von den griechischen Namen, da bin ich nicht so ein Fan
von. Aber ja, genau, die waren auch Geschwister. Ja.
Ja, gut, dann habe ich ja doch kein Halbwissen.
Nee, diesmal nicht.
Sondern richtiges Wissen.
Ja, genau, aber Chaos auf Netflix.
Cool. Ich möchte euch einen YouTube-Kanal empfehlen.
Mm.
Und zwar bin ich darüber gestoßen, ihr... wer es sich noch gemerkt hat, ich habe durchaus so ein Faible für merkwürdige Videos und andere Leuten beim Campen zugucken.
Mhm.
Finde ich irgendwie beruhigend und weiß ich nicht, in meiner Vorstellung ist das immer alles so schön und ich weiß ganz genau, wenn ich in dieser Situation wäre, wäre ich total abgefuckt. Aber in meiner Vorstellung denke ich, ah, oh, ist das friedlich und schön und wenn man das so kann. Naja, auf jeden Fall bin ich in diesem Kontext auf den Channel von Wild Bear gestoßen.
Mhm.
Das ist eine junge Frau aus Großbritannien, ich glaube England. Ja, England. Und sie macht wirklich extrem Camping.
Okay.
Ja, also die geht wirklich mutterseelenallein, geht die mit teilweise nur einem Schlafsack und einem Tarp. Ein Tarp ist so ein, einfach nur so ein
Segel, ne?
Segel, ja. Einfach nur so ein regendichtes Segel, was du spannst. Teilweise geht sie sogar nur mit einem Schlafsack und so einem Bivi. Das ist so ein regenfester Sack für über den Sack quasi.
Ja.
Geht die echt campen, ja. Also im Hochland von England, in Schottland. Und ich finde das so cool. Also ich finde sie einfach super sympathisch und süß. Sie bringt das so, die bringt halt wirklich so, wie ich mich fühlen wollen würde, wenn ich das mache, bringt die rüber, wo ich genau weiß, ich würde mich nicht so fühlen, wenn ich da im Regen liegen müsste, nur in meinem Schlafsack, ja.
Ja.
Aber die hat da so viel Spaß dran, die lebt das einfach und macht das einfach auf eine total angenehme Art und Weise und auch nur so 10, 15 Minuten, vielleicht mal 20 Minuten Videos.
Ja, das geht, ja.
Und das kann man sich mal eben so schön reinziehen vom Einschlafen oder so.
Ja, cool.
Wild Bear, Bear mit E am Ende.
Mhm. Okay.
Und
also B-A-R-E?
B-A-R-E,
ja.
Genau. Wild Bear. Und
okay, cool.
Die ist schon sehr süß.
Cool. Und was ist deine Frage heute?
Meine Frage heute dreht sich mal wieder um Bücher.
Mhm.
Der Klappentext.
Ja.
Lieber was länger oder lieber was kürzer?
Also, ich tendiere eher zu kürzer.
Echt?
Glaube ich.
Okay.
Aber halt auch nicht, wo dann nur so zwei Sätze stehen. Also so kurz dann halt auch nicht.
Mhm.
Ne, so ein Mittelding. Aber was gar nicht geht, ist, wenn der Klappentext nur aus irgendwelchen Snippets besteht von New York Times und anderen Autoren.
Das ist ja kein Klappentext, nee, das ist einfach nur Praise.
Aber gibt's ja hin und wieder.
Ja, ne? Ich weiß.
Aber ich glaube, ja, so ein Mittelding halt. Ne? Nicht super kurz, aber auch nicht so, dass halt das halbe Buch schon da drauf steht. So,
ja, gut. Ne? Also ich meine, du hast ja das halbe Buch meistens dann noch auf dieser Innenseite stehen, ne? Und dann auf der anderen auch noch. Das war ja ganz früher,
ja.
So in den 80ern, 90ern hatten die wirklich in diesen Laschen, in den Umschlägen hatten die ja
wenn
alles
du halt diese Laschen hast.
Wenn du, ne, die Laschen hast. Also ich muss auch sagen, ich bin eher der Verfechter von mehr,
mhm,
als weniger, ja, weil es ist einfach, aber dann muss es auch ein vernünftiger Klappentext, mhm, sein, weil wenn der dich dann auch wieder in die Irre führt,
ja,
ich hatte schon Klappentexte, die haben, ja, wo ich gedacht habe, ja, cool, klingt spannend, aber die Geschichte, die auf dem Klappentext beschrieben wurde, ist erst ab Mitte gestartet, mhm, oder noch
oder
später.
Gar nicht so eingetroffen.
Oder gar nicht so ich eingetroffen.
Ja. Aber was ich meine, also bei Rido, da sind mir die manchmal zu lang.
Ja, das ist mir dann auch manchmal,
ne,
zu lang.
Also,
ja,
vor allem, wenn das so Sachen sind, die, wenn du so drei Perspektiven aus verschiedenen Epochen hast, dann hast du für die erste Epoche,
ja,
so einen Text, für die zweite, ne? Also da ist mir das manchmal zu viel, da habe ich dann auch keinen Bock, das durchzulesen, weil ich dann das Gefühl habe, das verrät mir jetzt einfach schon zu viel vom Buch.
Mm. Wobei, ja, das bei diesen Epochendingern, da bin ich schon, da finde ich, ja, schon, das sollte auch gezeigt werden, weil ich zum Beispiel bin da ganz schwierig mit.
Ja. Nein, also klar, dass das verdeutlicht wird, ne, dass du drei verschiedene Frauen zum Beispiel hast, die, mm, zwar irgendwie miteinander verbunden sind, aber die eine lebt in den 30ern, die andere in den 60ern, ne, oder...
Ja.
Ne, also klar, sollte das schon klar gemacht werden. Aber wenn jeden ausführlichen Text,
ja, gut,
kriegt,
das,
was
das
in ihrer
ein bisschen zu viel
Zeitspanne hat, ne, das ist mir zu viel.
Ja, ja, das ist zu viel.
Ja.
Nee, also ich bin auch eher, also wenn ich da nur so, ja, sie trat in den Wald und kam sie jemals zurück? Fragezeichen.
Oh, ja, nee, das ist zu kurz.
Also, weiß ich nicht. Erzähl mir mehr.
Ja.
Will ich denn das, ja, lesen? Es gibt ja viele Arten, auf den, ja, in den Wald einzutreten. Ja. Ne? Ja, sehr gut. Und deine Frage?
Ich hoffe, wir hatten diese oder so eine ähnliche Frage noch nicht. Wir haben ja mittlerweile so viele Fragen gehabt. Was sind Geräusche, die du gerne hörst, so aus dem Alltag oder entfernteren Alltag?
Irgendwie klingelt da was, aber,
ja,
vielleicht hatten wir schon Geräusche, die wir nicht gerne hören.
Ja, vielleicht. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir die schon hatten.
Hm.
Ne, oder sowas in die Richtung.
Also wenn, seht es uns nach.
Ja.
Also bei über 120 Folgen jetzt kann man auch vielleicht mal eine Frage wiederholen.
Ja.
Aus Versehen.
Ja.
Geräusche, die ich gerne im Alltag höre.
Ja, also es muss nicht unbedingt so alltäglich sein, ne? Weil mein Geräusch, was ich super gerne höre, und ich mache diesen Sport nicht mal,
ja,
Golfabschlag.
Also ehrlich?
Schwung vom Golfschläger
und das ist Puck?
Ja.
Na,
ich liebe dieses Geräusch. Wirklich.
Was?
Ja.
Das ist so extra irgendwie.
Ja, und ich spiele halt, ich würde super gerne Golf spielen, wenn es nicht so teuer wäre an sich, dieser Sport, aber ich liebe dieses Geräusch. Ich weiß auch nicht, warum.
Also, also wenn ich jetzt mal eben so an Sport denke, finde ich Tennisaufschläge cool.
Oh ja, die klingen auch
diese
gut.
Diese Punk,
ja,
Punk.
Das klingt auch gut, ja.
Nicht das Schreien dabei, aber
nee,
nur diesen Schläger, der den Ball trifft. Aber wenn ich jetzt so,
oder sowas wie eine zuschlagende Autotür oder so.
Nee, das, ne, finde ich doof.
Nee, also
aber,
ist jetzt auch
ja, nicht. Ja. Was ich auch sehr gerne mag, sind, wenn man so durch Kaffeebohnen fährt.
Oh ja.
Dieses Rasseln,
mhm,
von Kaffeebohnen.
Auch schön.
Das finde ich auch sehr schön,
ja,
das Geräusch. Ich mag auch den Duft von Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee, aber ich liebe den Duft,
mhm,
von Kaffee und ich mag dieses Geräusch,
ja,
so sehr.
Ja, schön.
Also den Duft von Kaffeebohnen, nicht von,
ja, ja,
gebrühtem Kaffee.
Nee, nee,
es müssen schon die Kaffeebohnen,
ja,
sein. Ne? Ansonsten fällt mir jetzt, glaube ich, ad hoc nichts ein.
Ja, ist ja nicht schlimm. Sind doch schon gute Sachen.
Meistens mag ich auch so Deckel auf Becher, also so Holzdeckelchen oder Korkdeckelchen,
mm,
auf Glasgefäße,
ah,
so,
mm,
die du dann draufsteckst.
Ja.
Das finde ich auch schön.
Mm. Ja, sind doch gute,
ja,
Sachen dabei.
Ja, ne?
Ja.
Finde ich auch.
Ja.
So, da sind wir aber gespannt, was ihr da so lieb für Geräusche habt, die ihr gerne hört.
Ja.
Ja. Also da kommt bestimmt wieder was richtig Gutes bei rum. Da haben bestimmt wieder voll viele total spezielle Sachen.
Ich denke auch.
Die andere muss gehen. Sie ist gerade etwas leise.
Nein, ich muss nicht gehen. Ja, aber damit sind wir ja jetzt auch schon beim Abschluss der Folge.
Ja.
Und die nächste sollte aber im ganz normalen Rhythmus kommen.
Sollte.
Wenn jetzt nicht irgendwas Unerwartetes.
Wir können uns nicht festlegen, wir dürfen uns nicht festlegen.
Nein.
Sonst brechen wir ein Versprechen.
Ja.
Aber
es sollte
wir arbeiten
jetzt erst mal wieder normal laufen.
Ja.
Ja. Und bis dahin. Ciao.
Tschö.
Und befindet sich in der damals verlassenen Stadt
Phnom Penh.
S21 diente als zentraler Knotenpunkt.
Kennt ihr nicht den Knotenpunkt?
Aufgrund einer Politik der Schuldzuweisung wurden. Steht da. Nur 12 ehemalige Insassen überlebten die Öffnung von S21 als Phnom Penh. Oh Gott, das wird spannend heute. Phnom Penh. In und für S21 arbeiteten etwa 1720 Akteure der Roten Khmer. Khmer. Das kombinierte Gelände wurde von den Roten Khmer nach der Eroberung steht.
Khmer.
Ein Raum diente als Büro des S21-Leiters.
Wach, Buch, Dutsch,
Ducky.
Ducky. Ducky war der
Ducky.
War der Dino aus einem Land vor unserer Zeit.
Ich weiß.
Im Laufe der Zeit wurden die Führer der Roten Khmer ihren eigenen
Kampong Chenang ist eine Provinz im Zentrum Kambodschas. So habe ich den Satz nicht geschrieben.
Didim.
Kampong Chenang ist. Da steht kein Ist. Die Roten Khmer unter der Führung von Pol Pot. War das richtig so?
Pol Pot?
Pol Pot steht hier. Begann 1975, nicht 55. Viele, die in seinen Mauern Zuflucht suchten. Nee, Mauern finde ich nicht gut. Das ist ja ein Holzhaus.
Ja, dann passt Mauern nicht.
Die in seinen Wänden Zuflucht suchten.
Prink, prink.
Im Laufe der Jahre wurden von zahlreichen Berichten über paranormale Aktivitäten berichtet.
Mhm.
Das klingt nicht gut. Körperlose Stimmen und unerklärliche Geräusche sind eine immer weiter und markerschütternde Schreie gehört haben, die durch die leeren Hallen halten. Einige sagen sogar, sie will.
Was?
Ja. Was? Paranormale Ermittler haben auch zahlreiche Fälle von EVPs im Geisterhaus von Kampong Chenang. Jetzt muss ich nochmal nachhören. Chickadee, die aber genauso schnell verschwanden, wie sie waren.
Avocado.
Dass er einen Mann in Militäruniform sah, der ihm salutierte, bevor er sich in Lust auflöste. Er war ein Nebel der Lust.
Mm.
Örtliche Reiseführer nehmen das Geisterhaus oft mit in ihr Programm auf und erzählen von seiner tragischen Geschichte und den zahlreichen
Geschichten.
Freut euch auf einen Familiensommer voller Spaß und Abenteuer in Deutschlands bestem Freizeitpark im Phantasialand. Sichert euch jetzt eure August-Tickets zum Vorteilspreis ab 38 Euro und spart über 40%. Letzte Chance. Nur noch bis Montag buchbar auf phantasialand.de.